Gemeinde, hast du heute schon Danke gesagt? Was für ein passendes Lied. Vielen Dank nochmal an die Kinder und vielen Dank auch an das Deko-Team für diese Dekoration. Ich muss wirklich sagen, da ist so viel Liebe zum Detail drin, liebe Leute. Geht hier mal gleich vorbei an diesem an der Deko und guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein Hinweis darauf, wie genial Gott diese Schöpfung gemacht hat. Ja, Erntedank. An dem Tag, als ich zugesagt habe, Anfang Oktober eine Predigt zu halten, war mir nicht klar, dass das ein Erntedankfest ist. Ich hatte schon ein Thema vorbereitet und habe gedacht, genau das wirst du machen. Und hatte mich da auch schon so ziemlich mit angefreundet. Und dann stellte ich irgendwann mal fest, oh, Anfang Oktober ist Erntedankfest. Kann man an Erntedankfest über was ganz anderes predigen? Geht das? Ich habe so ein paar Leute gefragt, ob das geht. Die meinten, eigentlich solltest du doch vielleicht lieber was zu Erntedank sagen. Und nachdem ich ein bisschen gebraucht habe, mich von meinem alten Thema zu verabschieden, muss ich sagen, das war wirklich Führung. Weil ich persönlich habe aus den letzten Tagen sehr, sehr viel über Dankbarkeit gelernt. Das muss ich euch echt sagen. Und ja, das würde ich gerne mit euch teilen heute. Und ja, Erntedank ist etwas, was Gott auch wirklich sehr wichtig war, dass wir es feiern. Wir sehen das anhand der ersten Bibelstelle, wo dieses Fest erwähnt wird. Und zwar in 2. Mose 23, die Verse 14, 16 und 17 möchte ich mit uns lesen. Könnt ihr gerne aufschlagen. Also, das sagt Gott zum Volk Israel, als sie gerade am Berg Sinai sind. Und sie haben gerade die 10 Gebote bekommen, ja, und sie sind in der Wüste. Ich lese vor. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Also das Erste, ne? Gott gibt dem Volk vor, dass sie das auf jeden Fall mal feiern sollen. Und zwar nicht nur einmal, genau genommen sogar zweimal. Ja, das erste Mal, als sie, wenn sie die Erstlinge, ne, vom Feld holen, also wenn sie das erste Mal mal gucken, ist die Ernte schon fertig, kann ich schon, ne, was damit anfangen und das erste Mal ausprobieren, wie weit ist die Frucht. Und das zweite Mal, wenn dann tatsächlich die Ernte richtig stattfindet und wenn die ganzen Felder erstmal kahl geschlagen werden. Und das Ganze ist für Gott auf einem Level mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Ja, das Fest der ungesäuerten Brote ist das Fest, was die Israeliten feiern, um an den Auszug aus Ägypten zu denken. Ja, also an den absoluten Höhepunkt dessen, was Gott mit seinem Volk in der ersten Zeit gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, wie das früher gewesen ist. Ich war als kleiner Junge noch ab und zu mit meinem Vater auch auf dem Feld. Der hat noch irgendwie hier und da ein paar Kartoffeln angebaut und ein paar andere Dinge versucht, auch hier in Deutschland noch anzubauen. Und ich erinnere mich noch genau an diese Tage, wo wir dann tatsächlich geerntet haben. Weil es war wirklich ein Freudenfest eigentlich. Weil man hat die Dinge da ausgegraben, die Kartoffeln, und man war immer wieder erstaunt, fast bei jeder Staude, wie viele Kartoffeln sind da eigentlich dran. Ja, das war heftig. Das heißt, du hast dann das alles in den Hänger reingeladen und bist nach Hause gefahren und gesagt, Wahnsinn, wie viele Kartoffeln aus so einem Feld rauskommen können. Ja, da hast du wirklich drüber gestaunt. Und ich glaube, wir haben das heute so nicht mehr. Ne? Kaum einer von uns geht noch aufs Feld und gräbt die Kartoffeln aus. Deshalb habe ich euch mal ein paar Fakten mitgebracht dazu. Was alles eigentlich so in Sachen Ernte gerade abgeht und wie sich das entwickelt. Ne? Wir hören ja hier und da immer wieder, dass die Umwelt nicht gerade zum Besten um sie steht und dass wir die globale Erwärmung haben und viele andere Dinge. Aber ich möchte euch mal ein paar Fakten nennen, was eigentlich gerade so passiert. Also, dieses Jahr ist der Erntebericht für Deutschland, dass wir insgesamt 45 Millionen Tonnen Getreide eingefahren haben. 45 Millionen Tonnen Getreide. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das heißt, pro Person in Deutschland, also für jeden von euch, ungefähr eine halbe Tonne. 500 Kilogramm. Das reicht mal gerade locker fürs Jahr. Ne? Das reicht noch für viel, viel mehr. Und wir sprechen hier nur über den Weizen. Ja? 45 Millionen Tonnen, was weltweit übrigens zu einer Zahl von 220 Millionen Tonnen führt. Ja? Deutschland ist da der absolut kleinste Teil von dem. Und weltweit wurden dieses Jahr ungefähr 6,5 Millionen Hektar bebaut. Das ist übrigens so viel wie nie zuvor. Ja? Die Fläche, die tatsächlich bebaut wird, wie diese Erde genutzt wird, wird immer größer. Und pro Hektar, also ein Kilometer mal ein Kilometer, pro Hektar wurden ungefähr 7 Tonnen Weizen geerntet. 7 Tonnen pro Hektar. Ja? Das ist eine Zahl, wo die Bauern heute sagen, könnte auch mal ein bisschen besser sein, wir hatten ein bisschen zu wenig Wasser. Ne? Aber wenn man mal anders vergleicht, ist es unglaublich viel. Weil, wenn man zum Beispiel ins Mittelalter guckt, ja, noch vor 200, 300 Jahren, da wurde auf einem Hektar ungefähr ein Zehntel davon aus dem Feld rausgeholt. Ja? Das heißt, die Methoden und die Möglichkeiten heute, das Feld zu bebauen, sind so gut, dass wir 10-mal so viel aus jedem einzelnen Hektar rausbekommen. Und das ist einfach nur Segen. Noch eine schöne Zahl, die ich im Internet gefunden habe, ist, dass wir in Deutschland ungefähr 912.000 Tonnen Äpfel geerntet haben. Auch das ist eine Zahl, die unglaublich viel ist und die wir eigentlich so nie aufessen könnten. Das meiste geht in den Saft rein, den wir dann trinken. Im Übrigen würde diese ganze Ernte, ja, die eingebracht wird, diese 2.200 Millionen Tonnen allein Weizen, locker reichen, wirklich ganz locker, um die gesamte Bevölkerung gut zu ernähren. Ja, das ist absolut der Fall. Und für denjenigen, der mit solchen Zahlen jetzt nicht so richtig viel abgewinnen kann und mit denen noch nicht so richtig viel anfangen kann, möchte ich einmal in den Lebenslauf dieses Apfels gucken. Das ist nämlich auch ein beeindruckender Weg, weil der Lebenslauf dieses Apfels ist schon länger. Er ist jetzt gerade geerntet worden und es begann sein Leben schon letztes Jahr im Herbst. Ja, da ist der Baum und letztes Jahr im Herbst, als noch die Vorgänger an ihm hingen, hat der Baum schon angefangen, die Vorbereitungen für die Ernte von diesem Jahr zu machen. Er muss jede Menge Dinge schon im Herbst tun, damit wir dieses Jahr noch was ernten können. Was muss er alles machen? Nun, er muss erstmal gucken und sich für den Winter vorbereiten. Ja? Was tut er? Das Erste, er fängt an, die Nährstoffe und das Wasser aus seinen Blättern rauszuziehen. Ja? Das merkt ihr dann dadurch, dass die entsprechend sich verfärben, ne? Und anfangen zu sterben. Und er die Blätter entsprechend abwirft. Er fängt an, in sich selbst einen Frostschutz zu produzieren. Dieser Frostschutz besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen. Das eine ist CO2, also die Luft, die wir ausatmen. Ja? Und das andere ist Zucker. Aus diesen beiden Dingen macht er eine Art Frostschutz, den er unbedingt braucht, um den Winter zu überleben. Hätte er diesen Frostschutz nicht, würde jeder Baum im Winter sterben, er würde erfrieren. Ja? Und woran merkt der Baum, dass er diesen Frostschutz braucht und dass er ihn produzieren sollte? Naja, der Baum hat genau zwei Fühler. Der eine Fühler ist, er merkt, wie lang die Tage sind. Ja, er merkt, die Tage werden kürzer, also fängt er an, sich für den Herbst, für den Winter vorzubereiten. Und das Zweite ist, der zweite Fühler, den er hat, ist, er merkt, wie warm und kalt es ist. Ja, und mit diesen beiden Fühlern legt der Apfelbaum fest, ja, wann er anfängt, den Frostschutz zu produzieren, wann er anfängt, seine Blätter abzuwerfen. Und schon im Herbst beginnt der Apfelbaum damit, die Knospen für das neue Jahr auszubringen. Ja, das heißt, schon letztes Jahr im Herbst war der erste Schritt der Vorbereitung getan, damit der Baum dieses Jahr Früchte tragen kann. Dazu brauchte er im Übrigen jede Menge CO2. Was ist CO2? CO2 ist das, was wir ausatmen. Das nimmt der Baum sehr, sehr gerne. Das ist für ihn pure Energie. Ja? Und wenn ihr so einem Baum einen Gefallen tun wollt im Herbst, wisst ihr, was ihr dann machen müsst? Dann müsst ihr mit eurem Auto unter dem Baum fahren und mal richtig Gas geben. Ja? Das ist nämlich das CO2, was auch das Auto verbraucht, was dem Baum richtig gut tut. Und das kann er gut gebrauchen, weil die Energie braucht er auch für den Winter. Der Baum ist im Winter in einer Art Winterschlaf. Ja? Er reduziert seine Aktivität dramatisch. Ja? Und er nutzt dieses Frostschutzmittel, um die Kälte entsprechend zu überleben. Im Winter übrigens produziert der, nimmt er fast kein CO2 mehr auf, der Baum, sondern lebt nur noch von dem, was er eben über das ganze Jahr aufgenommen hat und benutzt diese Energie, um sich entsprechend auf den Frühling vorzubereiten. Und am Anfang des Jahres fängt er dann auch langsam an, diese Knospen mit entsprechender Energie zu füllen, ja, und vorzubereiten. Gut, die Tage werden länger, es wird wärmer. Ihr erinnert euch noch an unsere Fühler. Und diese Fühler sorgen jetzt dafür, dass der Baum anfängt, den Frühling entsprechend auszurufen. Er hat ja im Herbst sein Laub verloren. Ja? Und übrigens, dieses Laub war im Winter auch sehr hilfreich für ihn. Dieses Laub, wenn wir es einfach unter dem Baum liegen lassen, sorgt dafür, dass die Wurzeln und auch der Baumstamm von der Kälte geschützt werden. Ja? Also der Baum freut sich sehr, wenn ihr ihm sein Laub da lasst, wo es ist. Ja? Und er freut sich übrigens auch im Frühling darüber, wenn das Laub noch da ist, weil im Frühling nutzt er genau dieses Laub dann als Dünger. Ja? Also wenn ihr dem Baum Gefallen tun wollt, A, lasst ihm das Laub und B, gebt ihm CO2. Weil das braucht er auch im Frühling. Er braucht Energie. Und was jetzt aber auch dazu kommt, was sehr, sehr wichtig für ihn ist, er braucht Wasser. Er braucht Wasser ohne Ende. Ein Apfelbaum braucht im Frühling, wenn er so richtig gut gedeihen soll, ungefähr 200 Liter am Tag. 200 Liter. Ja? Und die zieht er sich mit seinen Wurzeln aus der Fläche oder eben über die Blätter nimmt er das auf, wenn es regnet. Und auch das ist eine Vorbedingung dafür. Ja? Dazu kommt, dass wenn er denn mal so schön blüht, er eine entsprechende Bestäubung braucht. Wir haben uns letztes Jahr ein bisschen gewundert. Wir haben einen Kirschbaum und der hat keine Früchte gebracht. Zum Glück haben wir das Internet. Ja? Ich habe mal nachgegoogelt, was tun, wenn ein Kirschbaum keine Früchte bringt. Und da kam ein Hinweis, Achtung, wenn du nur einen einzigen Kirschbaum hast in deinem Garten, dann kann es gut sein, ja, dass der keine Früchte bringt, weil er braucht eine Bestäubung durch einen anderen Kirschbaum. Was habe ich diesen Frühling gemacht? Ich habe einen Kirschbaum eingepflanzt, einen zweiten. Und siehe da, dieses Jahr haben wir Kirschen am Baum. Ja, die Bestäubung ist notwendig, damit der Apfel wachsen kann. Und zwar braucht er quasi eine Bestäubung durch einen anderen Baum. Wie passiert das? Es gibt genau zwei Wege. Und es braucht auch wirklich die Kombi übrigens aus diesen beiden Wegen. Ja? Der erste ist, Insekten fliegen in die einzelnen Blüten rein und nehmen entsprechend diesen Staub auf und fliegen dann zum anderen Baum und lassen ihn dort. Ja? Das ist der erste Weg. Und der zweite ist, der Wind hilft mit. Ja, von dem einen Baum geht ein Windzug zum anderen und dadurch wird auch entsprechend bestäubt. Und Manche der Blüten werden eben durch die Bienen erwischt und andere eben durch den Wind. Und dadurch entsteht eine optimale Kombi. Dadurch wird eigentlich keine Blüte ohne Bestäubung bleiben. Ja? Übrigens haben die Menschen mal versucht, haben gesagt, hey, was ist, wenn wir mal so ganz künstliche Bedingungen schaffen und keine Bienen daran lassen und auch keinen Wind. Und wir machen das einfach mal von Hand. Ne? Wir nehmen so einen kleinen Pinsel, holen uns den Blütenstaub und bringen den zum anderen Baum und verfüllen den. Die Effektivität dessen ging ungefähr um 50% zurück. Ja, das heißt, die Natur ist unglaublich effektiv in diesem Bestäuben. Ja? Und die Bienen und der Wind leisten dort ganze Arbeit. Genau. Das ist in dieser Phase wichtig. Und dann kommen wir zum Sommer. Und jetzt braucht er immer noch jede Menge CO2, aber er braucht jetzt auch vor allem Sonne. Ja, Sonne ist wahnsinnig wichtig. Und last but not least, auch eine ganz wichtige Sache, er braucht verschiedene Nährstoffe. Und diese Nährstoffe zieht er sich aus dem Boden. Er braucht sowas wie Stickstoff, er braucht Phosphor, er braucht Kalium, er braucht Magnesium, er braucht Calcium, er braucht Schwefel, Eisen, Kupfer, Zink, Bor, Molybdän, Chlor. All diese Dinge sind Nährstoffe, also chemische Kombinationen, die sich im Boden befinden, die Wurzeln entsprechend absorbieren, also aus dem Boden rausholen und bis zu jedem einzelnen Apfel bringen. Das muss vor allem im Sommer passieren. Und dann haben wir diesen Apfel in unserer Hand. Jetzt sage ich euch, dieser Apfel ist ein Wunder. All diese Abhängigkeiten, die ich euch gerade dargestellt habe, alles, was da so zusammenspielen muss, damit das klappt, ja, das ist ein Wunder. Das ist nicht normal, aber für uns ist es auch eine völlige Selbstverständlichkeit. Weil es klappt ja jedes Jahr. Ja, es ist ein Wunder und der Albert Einstein hat mal ein schönes Zitat dazu gesagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Ja, für den Albert Einstein war dieser oder ist der Apfel ein Wunder. Die Frage, die ich an euch heute Morgen stellen möchte, ist, wie ist es für dich? Ist so ein Apfel eine Selbstverständlichkeit oder ist er ein Wunder in sich? Ich glaube, die Bibel hat vorausgesagt, dass es für uns eine Selbstverständlichkeit wird. Wenn wir nämlich mal 1. Mose 8 reingucken, da hat Gott angekündigt, und zwar direkt nach der Sintflut, hat er gesagt, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und all diese Sachen braucht der Apfel. Ja? Und Gott hat angekündigt, vor schon über 3000 Jahren, hey, ab jetzt wird das jedes Jahr funktionieren. Mit der Konsequenz, dass das für jeden von uns eine totale Selbstverständlichkeit ist, dass der Apfel bei uns auf dem Tisch liegt. Ja? Weil es ist ganz normal. Ne? Gott hat angekündigt, und das ist übrigens echt eine Prophetie, die wahr geworden ist, ab jetzt wird es kein Jahr geben, wo das ausfällt. Leute, das ist eigentlich schon ein Wunder in sich und sollte uns sehr beeindrucken. Und ich möchte euch daran erinnern, dass Gott allein das bewirkt. Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der den Himmel erschuf. Er ist der Gott, der die Erde geformt und gemacht hat. Er ist es, der sie erhält. Er hat sie nicht als Wüste geschaffen, er hat sie zum Wohnen gemacht. Ich bin der Herr und sonst niemand. Gott sagt ganz klar, das alles kommt von mir. Ja, ich habe das gemacht, ne? Und ihr könnt es genießen. Und das ist das, was Gott sagt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann passt das für mich sehr gut dazu, dass Gott sich eigentlich mit der Erde uns zeigt, wer er ist. Ne? Er sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Offenbarung 1, Vers 8. Und das sehen wir an der Ernte. Ne? Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles. Er hat das alles gemacht. Ja? Und wenn er in diesen Apfel schon so viel Kreativität reingesteckt hat, in diesen Apfel schon so viel Genialität reingesteckt hat, wie viel mehr Genialität hat er in uns, in dich als Menschen gesteckt, wenn er sagt, dass du die Krönung der Schöpfung bist. Ja? Und ich glaube, Gott wollte uns echt beeindrucken. Er hat eine Vielfalt geschaffen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in so eine Obstabteilung in so einem Laden geht oder in so eine Gemüsetheke. Ich denke immer, ja, was davon soll ich jetzt alles nehmen? Welche Sorten gibt es? Wie unterscheiden die sich? Wie schmeckt das wohl? Wie schmeckt das wohl? Es ist so eine Vielfalt in dieser Schöpfung. Und ich glaube, Gott wollte uns damit auch zeigen, wie genial er ist. Und dass wir einen Grund haben, ihm zu danken. Ja? Und übrigens glaube ich auch, dass Gott derjenige ist, der das alles so gemacht hat und uns als ein Gegenbild gemacht hat, ja, als ein etwas, der auch in der Lage ist zu verstehen, wie genial Gott ist. Ja? Und das sollen wir anhand der Natur. Und deswegen sagt er, hey, zwei Feste im Jahr, einmal, wenn die Erstlinge geerntet werden und in dem Moment, wenn ihr dann die Ernte komplett einfahrt, da möchte ich, dass ihr mir dankbar seid, ja? Und diesen Dank mir bringt. Wir sollen einfach dankbar sein. Paulus erinnert uns auch nochmal daran. Ja? Er sagt in Epheser 5, Vers 20, dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Epheser 5, Vers 20. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja? Sowohl wie im Alten wie im Neuen Testament sehen wir, Gott ist sehr, sehr wichtig, dass wir dankbar sind. Ja? Und er fordert es ein. Ja? Und ich glaube, wir haben auch wirklich jede Menge Gründe zum Danken, oder? Wenn wir mal ganz rational daran gehen, ich habe jetzt hier mal ein paar andere Beispiele noch aufgeführt, was alles so ein Grund zum Danken ist, was mir eingefallen ist. Ich habe echt einen Grund zum Danken für meine Familie. Ich habe einen Grund zum Danken für meinen Job, für meine Gemeinde, für mein Haus, wo ich wohne, meine Gesundheit. Das sind so viele Dinge, ja, die mir eigentlich einen Grund geben zum Danken. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, trotzdem bist du gerade nicht so wirklich richtig dankbar. Warum eigentlich? Woran liegt das? Woran liegt das, dass, obwohl ich rational sagen kann, hey, das ist Wahnsinn, was Gott alles gemacht hat, und ich irgendwo auch weiß, dass er diese Dinge mir geschenkt hat, warum bin ich nicht wirklich dankbar? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Und oh, Henry, das ist nett, danke dir. Nimm gerne mal einen Schluck. Ja, vielleicht geht es euch auch so, ne? Dass ihr sagt, hey, irgendwie diese Dankbarkeit geht mir gerne mal flöten, ich habe sie oft nicht so richtig in mir. Und ich habe mal für mich selbst versucht zu erarbeiten, woran liegt es eigentlich? Ja, was sind die Gründe und was können wir dagegen tun? Da möchte ich euch gerne mitnehmen. Der erste, den ich ermittelt habe, ist, alles wird schnell selbstverständlich. Ja? Genauso wie für uns selbstverständlich ist, dass dieser Äpfel auf dem Tisch liegt, werden viele andere Dinge selbstverständlich. Ja? Gott hat zugesagt, es wird jedes Jahr Saat und Ernte geben und ihr werdet jedes Jahr ernten. 3000 Jahre passiert das jetzt schon, es ist für uns ganz normal. Ich muss dabei immer an Tacho denken, an eine Tankanzeige. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich mein Auto vollgetankt habe. Also wirklich vollgetankt. Ich weiß noch, ich saß im Auto und dachte, dieser Tank ist voll. Wohin wird mich dieses Auto überall bringen mit diesem vollen Tank? Wahnsinn, ja? Die ersten 20 Male habe ich immer nur so ein bisschen was reingetankt. Und jetzt, ich habe wirklich einen vollen Tank. Und ich war begeistert. Heute, 20 Jahre später, weiß ich nicht, das macht mit mir nicht viel, einen Tank voll. Ja, der ist halt voll. Wunderbar. Es ist selbstverständlich. Und in der Bibel gibt es übrigens auch ein geniales Beispiel dafür, wie Dinge selbstverständlich werden. Ich möchte mit euch lesen aus Apostelgeschichte 3, die Verse 2 bis 8. Eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, diese Stelle. Und die ist ein bisschen länger, aber ich möchte sie trotzdem mit euch komplett lesen. Apostelgeschichte 3, die Verse 2 bis 8. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Der Mann ist gelähmt, ja. Er hofft sich ein paar Taler von Petrus und Johannes und was er kriegt, ist, dass er laufen kann. Und damit hat er nicht gerechnet. Und er ist begeistert. Ne? Und ich stelle mir diese Szene vor, da im Tempel, wo da ganz viele Leute zusammen waren. Und da rennt einer vor Freude hin und her und springt und macht und tut. Und die Leute denken bestimmt, ist der irre geworden? Was macht der denn hier? Im Tempel muss man sich benehmen. Hallo? Was denkt der sich denn? Ja? Aber er kann nicht anders. Vor Freude hüpft der Mann rum. Ja, na klar, der ist 30 Jahre gelähmt gewesen. Jetzt plötzlich kann er das. Und jetzt will er mal endlich seine Beine ausprobieren, gucken, wie das alles funktioniert und wie das läuft. Ne? Der ist begeistert. Aber warum ist nur er begeistert? Warum sind die alle anderen, die da im Tempel sind, nicht so richtig von ihren Beinen gerade begeistert? Na klar, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich kann laufen. Das konnte ich schon die letzten 30 Jahre, das kann ich auch weiter. Ja? Alles wird schnell selbstverständlich. Und ich glaube, dass das echt ein Killer sein kann für unsere Dankbarkeit. Wir nehmen alles als selbstverständlich hin. Ein anderes Problem, was ich erarbeitet habe für mich und was ich bei mir selbst auch beobachte, ist, alles wird von Sorgen überlagert. Obwohl ich so viele Gründe habe, dankbar zu sein und mich zu freuen und wirklich happy zu sein, gibt es Sorgen in meinem Leben, die das alles überlagern und an die ich die ganze Zeit denke. Paulus berichtet auch von so einer Situation in seinem Leben, wenn wir in 2. Korinther 7 lesen, Vers 5. Wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren, in unserem Innern wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Geht es dir auch manchmal so? Bist du auch von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben? Es gibt so viele Sachen, die uns Sorgen machen können, oder? Beziehungen, die gerade problematisch sind. Ungewisse Zukunft. Ängste. Was bringt die Zukunft? Auch gerade die jungen Leute da oben auf der Tribüne, sage ich mal, auf dem Balkon. Ihr fragt euch, was es bringt die Zukunft? Fehler, die du gemacht hast. Ne? Dinge, die du falsch gemacht hast in der Vergangenheit, die dir Sorgen machen. Dinge wie deine Gesundheit. Dinge wie Probleme am Arbeitsplatz. Ganz viele Dinge, die uns heute Sorgen bereiten können und die uns echt alles überlagern können. Ich drehe und wende diese Sorgen in meinem Leben, in meinen Gedanken und die nimmt mir jede Art von Dankbarkeit. Und der dritte Punkt, den ich ja für mich erarbeitet habe, ist, wir kriegen nie genug. Ja, obwohl ich schon so viel habe, denke ich nur noch an das und immer noch an das, was ich gerade nicht habe. Ja. Der Prediger hat da eine schöne Stelle, einen schönen Vers, den ich euch vorlesen möchte. In Prediger 5, Vers 9. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. In der Vorbereitung musste ich dann an eine Situation denken, die ich dieses Frühjahr erlebt habe. Und zwar war ich mit meinem Sohn unterwegs. Mein Sohn wollte zur Snowboard-Freizeit mitfahren und ich brachte ihn gerade zum Bus. Ja? Und ich war so der Meinung, Mensch, ne, was hat mein Sohn, ist gut, er kann jetzt auf eine Snowboard-Freizeit fahren, das wird ihm alles bezahlt und was hat er für geniale Möglichkeiten. Ja? Aber mein Sohn war mega unhappy. Er war wirklich grundunzufrieden. Und warum? Die Ausrüstung war nicht ganz so, wie er sich vorstellte für Snowboarden. Ja? Und ich hatte mich da auch nicht so drum gekümmert, wie er sich das vorstellte. Deshalb, er war echt unhappy, weil er jetzt zu einer Snowboard-Freizeit fahren muss mit einer schlechten Ausrüstung. Und mir sind echt alle Sicherungen durchgebrannt, kann ich euch sagen. Und habe ihm deutlich getextet, was er in seinem Leben erwarten kann und was er eigentlich verdient hat und was er hier bekommen hat und was für eine große Möglichkeit und Gnade das für ihn ist, dass er auf diese Snowboard-Freizeit fahren kann. Ja? Und dass da mal gerade, dass da irgendwie die Bindung nicht die beste ist und dass das Ding auch ein bisschen angeknackst ist, bitte nicht dazu führen sollte, dass er jetzt hier total unzufrieden ist, oder? Zum Glück ist das auch bei ihm angekommen und er hat das auch direkt eingesehen, aber es war für mich so ein Sinnbild, ja, dafür, hey, wir gucken oft auf das, was uns noch gerade fehlt. Ja, wir vergessen das, was wir haben, ja, und es ist nie genug. Ja, und der Prediger sagt, wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Ich glaube, vor 2-3 Jahren schon hatte ein Arbeitskollege von mir mal einen Termin bei einer sehr, sehr reichen Frau. Ich glaube, einer der reichsten Frauen Deutschlands. Ja. Und er sollte da was vorstellen und wir waren alle gespannt, wie das so läuft. Ne? Und dann kam er von diesem Termin zurück und ich frage ihn direkt, hey, wie war dieser Termin bei dieser Frau? Wie war das? Ne? Ja, das Thema habe ich vorgestellt, sagt er. Aber weißt du was? Er sagte, ich habe noch nie so eine grundunzufriedene Frau gesehen. Noch nie so eine grundunzufriedene Frau gesehen. Also der Satz ist mir im Kopf wirklich hängen geblieben und ich hoffe, er bleibt bei euch auch hängen. Ja? Wenn du auf der Suche bist, dass Reichtum und Geld, dass dich das irgendwann mal glücklich machen wird, dass das dich zufrieden machen wird, dann bist du auf dem Holzweg. Was nimmt uns die Dankbarkeit? Es ist die Selbstverständlichkeit der Dinge. Es sind die Sorgen, die das alles überlagern. Oder kriegen wir einfach nie genug? Ich muss für mich persönlich euch echt ehrlich bekennen, bei mir ist eine Kombi aus allem dreien. Es wechselt. Ja? Und es ist nicht akzeptabel, wenn wir das in unserem Leben zulassen. Weil was ist die Folge von fehlender Dankbarkeit? Das ist ganz schnell erklärt. Das Erste ist, wir sind nicht zufrieden, wir sind unzufrieden. Ja, wir sind dauerhaft unzufrieden. Wenn wir keine Dankbarkeit in uns haben, sind wir aus unserer normalen Art, wie wir als Menschen sind, unzufrieden. Ja? Und wenn du in dir öfter mal Unzufriedenheit feststellst, dann denk drüber nach, fehlt dir eventuell Dankbarkeit? Das Zweite ist, das sorgt natürlich für eine Unruhe. Ja? Das macht uns unruhig. Wir sind nicht zufrieden, also wollen wir was ändern. Wir sind unruhig, wir wollen irgendwie daran, wir wollen es irgendwie besser machen. Und wir wollen dafür sorgen, dass es besser wird. Und übrigens, wenn du glaubst, ich bin zwar innerlich in mir selbst unzufrieden und ruhelos, aber die anderen um mich herum merken das nicht, na, dann hast du dich getäuscht. Ich glaube, dass man das nicht verstecken kann. Ich glaube, dass es immer rauskommt. Und das Dritte, was die Folge von fehlender Dankbarkeit ist, ist, wir führen eigentlich eine Anklage. Ehrlich gesagt, führen wir eine Anklage. Wir führen eine Anklage gegen Gott und gegen die Umstände, in denen du gerade steckst, wie ich gerade stecke, dass die so nicht okay sind. Unsere Unzufriedenheit ist eine Anklage gegen den Schöpfer. Ist uns das bewusst? Das geht an Gott nicht spurlos vorbei. Es ist nämlich egal, ob du unzufrieden oder zufrieden bist. Ja? Genauso wie es mir nicht egal war, damals, als mein Sohn, ja, irgendwie mal gerade total unhappy war mit dem Snowboard. Genau so ist Gott nicht egal, wenn wir unzufrieden sind. Er nimmt es als Anklage wahr. Und genau deshalb hat er gesagt, hey, wir brauchen mal öfter ein Fest, an dem ihr dann denkt, hey, wir müssen danken. Was können wir tun? Wie bekommen wir wieder Dankbarkeit, liebe Leute? Ganz wichtig, was kann ich tun? Wir fangen mal mit den Sorgen an. Alles wird von Sorgen überlagert. Dazu möchte ich euch eine Stelle lesen aus dem Bergpredigt. Matthäus 6, die Verse 25 bis 28. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Jesus fordert uns dazu auf, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns mal diese Situation da gerade überlegen. Ne? Wo ist das? Die Bergpredigt, die ist irgendwo in Galiläa, am See Genezareth. Ne, es sind so viele Menschen zusammengekommen, dass Jesus so ein bisschen auf so einen Berg geht und sich da hinsetzt in den Staub. Ne? Die Leute setzen sich vor ihm hin und sagt: Hey, Leute, ganz wichtig, macht euch keine Sorgen. So, in was für einer Situation waren die Leute gerade, die da saßen? Naja, es war nicht gerade die wirtschaftlich beste Zeit. Also ich glaube, die haben schon regelmäßig auch gehungert in der Zeit. Ja? Die Römer waren im Land und die waren absolut der Willkür dieser Römer ausgesetzt. Also sicher waren die auch nicht gerade. Ja? Und eine Krankenversicherung übrigens gab es auch nicht. Es gab jede Menge Krankheiten, die noch überhaupt nicht heilbar waren, die heute heilbar sind. Und eine Rentenversicherung gab es übrigens auch nicht. Ja? Aber Jesus sagt zu denen, hey, macht euch keine Sorgen. Wie viel mehr gilt das dann für uns, oder? Macht dir keine Sorgen. Du hast noch viel, viel weniger Grund dazu. Und was ich so für mich echt daraus lerne, ist das, was Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7 schreibt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir die Sorgen, die uns umtreiben, ja, bei mir ist es zum Beispiel oft, dass ich irgendwelche Dinge auf Arbeit nicht unter Kontrolle habe und sie gerne irgendwie besser hätte. Wenn solche Dinge mich umtreiben, ja, dann soll ich sie auf Gott werfen. Und das ist demütigend. Das ist ein Stückchen weit demütigend, weil ich damit sage, ich kann das selbst nicht. Ich schaffe es nicht. Ja? Aber umso mehr, ne, setze ich damit auf den Richtigen, und zwar auf Gott und seine Hand, die das für mich, diese Sorge auf sich nimmt. Wir kriegen nie genug. Das Zweite. Dazu auch einen Vers aus der Bergpredigt, und zwar wieder aus Matthäus 6, die Verse 24 und der Vers 33. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wie kriege ich da wieder die Dankbarkeit hin? Indem ich mich entscheide, wem ich diene. Und wo ich meinen Frieden herbekomme. Ja? Und das ist in diesem Fall, wo er sagt, hey, du kannst nicht für deinen eigenen Reichtum und deinen Luxus gleichzeitig kämpfen und dann auch sagen, hey, ich möchte Gott dienen. Es geht nur in eine Richtung. Und nur einer kann, du kannst nur von einem dieser beiden verlangen, dass er dir diesen Frieden schenkt. Und das Letzte, da komme ich wieder zurück, wo wir angefangen haben. Wenn alles schnell selbstverständlich wird, möchte ich euch den Vers nochmal lesen, den wir ganz am Anfang gelesen haben, was wir dagegen tun können. Und das ist Erntedankfeiern. Gott ganz bewusst Danke sagen dafür, dass er uns versorgt. Ja, 2. Mose 23 nochmal, die Verse 16 und 17. So dann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Diese drei Feste möchte er, dass wir feiern. Und wir sollen das Erntedankfest feiern. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben die Einbringung nicht mehr. Was können wir tun? Leute, ich habe eine Idee. Die Situation habt ihr, glaube ich, alle öfter, oder? Das ist unser Ernten heute, nach meiner Meinung. Wenn wir im Laden stehen und diese ganzen Dinge auf das Fließband setzen und sagen, hey, das kann ich mir alles kaufen. Die Getränke kann ich mir kaufen, das Brot, das alles. Ne? Und von wem habe ich das alles? Von Gott. Deshalb möchte ich euch Mut machen, jedes Mal, wenn ihr in der Zukunft an einer Kasse im Supermarkt steht, denkt mal darüber nach, woher habt ihr das alles? Wer hat euch das alles geschenkt? Woher kommt das? Das ist das Erntedankfest vielleicht von heute, oder die Einbringung der Frucht. Ja? Und was können wir uns alles kaufen? Das ist ja Wahnsinn. Abschließend möchte ich mit einem Vers aus Philipper 4, Vers 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Liebe Leute, wenn wir diese Dankbarkeit in unserem Leben haben, dann haben wir die echte Chance, Frieden für unser Herz zu ernten. Ja? Und das wird über unsere Gedanken wachen, uns in unserem Innersten bewahren. Und das wünsche ich euch. Amen.